bete. Danke, dass du das Zentrum bist. Das Zentrum dieser Geschichte, der Geschichte dieser Welt, aber auch die Geschichte unseres Lebens. Und unser Zentrum hier und jetzt. Jetzt sei du da, lebendig mitten unter uns. Öffne unser Herz, unsere Ohren, unseren Verstand und unsere Hände für das, was du möchtest. Amen. In jedem guten Actionfilm, in jedem guten Actionfilm gibt es am Ende einen Showdown. Die Superhelden, die gegen die Bösen, gegen die Superschurken am Kämpfen sind, starten zum letzten Gefecht. Es gibt Explosionen, es gibt Machtkämpfe, es gibt spannende Situationen und manchmal sieht es auch gar nicht so gut aus für die Guten. Aber am Ende setzen sich die Guten durch, besiegen die Bösen, treten ihnen gewaltig in den Hintern und befördern sie ins Universum oder pulverisieren sie oder wie auch immer. Am Ende siegt das Gute. Und wenn ich ins Kino gehe oder mir zu Hause einen Film anschaue, dann warte ich auf diesen Moment, dann warte ich auf den Showdown. Und da muss richtig was kommen, da muss was passieren. Da habe ich schon eine relativ hohe Erwartungshaltung. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der Showdown. Vielleicht kann man die aufgeheizte Atmosphäre in Jerusalem zum Passafest damals sich ein bisschen so vorstellen. Das ganze Land war voll Erwartung. Die Berichte über Jesus hatten sich ausgebreitet und jetzt kam Jesus nach Jerusalem und die Leute dachten, jetzt kommt der Showdown. Jetzt wird er endlich unser König, unser Befreier, unser Retter. Jetzt kommt Jesus, der Showdown beginnt. Er wird die Römer aus dem Land schmeißen, er wird den falschen König vertreiben und selber den Thron besteigen. Und ich lese euch mal die Erwartungshaltung so vor, wie sie Matthäus uns überliefert hat. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Diese wenigen Zeilen sind aufgeladen mit Erwartungen. Natürlich wurden alle Pilger damals fröhlich und freudig begrüßt, auch mit Gesängen und man hat ihnen gewunken und schön, dass ihr da seid. Es war überhaupt eine sehr erwartungsvolle, fröhliche, freudige Atmosphäre zu diesem höchsten Feiertag, dem Passafest. Aber die Art, wie Jesus hier begrüßt wird, die unterscheidet sich von der Art und Weise, wie man normalerweise einen normalen Pilger begrüßte. Da sind zuerst einmal die Kleider, die vor Jesus auf dem Boden ausgebreitet werden. Das gab es schon mal. Das Alte Testament erzählt von König Ahab. Das war einer von denen, die bei Gott nicht so hoch angesehen waren, weil er sich von Gott losgesagt hat und Baal, eine fremde Gottheit oder einen fremden Götzen, angebetet hat und auch diesen Baalskult überall ausgebreitet hat. Und Gott war not amused und hat einen anderen zum König gesalbt, und zwar einen gewissen Jehu, und hat zu Jehu gesagt, oder sagen lassen durch einen Propheten: Du sollst der neue, der wahre König werden. Und als das bekannt wurde, haben die Menschen rund um Jehu ihre Kleider ihm auf den Weg ausgebreitet. Und er schritt über diese Kleider als Zeichen ihrer Solidarität. Als Zeichen: Du bist der wahre König, wir werden dir die Treue halten und jetzt ziehen wir gegen Ahab und sorgen dafür, dass du der neue König wirst. Die Kleider auf dem Boden ein Zeichen für den wahren König, dem man die Treue schwört und der nun nach Jerusalem einzieht, um die falschen Machthaber zu vertreiben. Und dann die Palmzweige. Auch die wecken Erinnerung. 200 Jahre vor Jesus war ein gewisser Judas Makkabäus in Jerusalem auf gleiche Art und Weise empfangen worden. Zu der Zeit gab es auch eine Besatzungsmacht, Fremde, die das Land besetzt hielten. Und Judas Makkabäus war der Anführer eines Aufstands, des Makkabäeraufstandes. Und ihm gelang es, die Feinde aus dem Land zu vertreiben, den Tempel wieder neu Gott zu weihen und sogar so eine kleine Königsdynastie, hat nicht lange gehalten, aber ein bisschen zu errichten. Die Palmen, ein Zeichen für die Erwartung, die Tage der Römer sind jetzt endgültig gezählt. Und dann sollte man auch noch gut hinhören, was die Leute so sagen. Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Das ist ein Zitat aus Psalm 118. Ihr seht es, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna war ursprünglich ein Hilferuf. Herr, hilf doch. Hat sich aber im Laufe der Zeit zu einem Jubelschrei verwandelt. Gott wird helfen, der Retter kommt, gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn. Und dieser Hosianna-Ruf, der hatte seinen festen Platz beim Passafest. Es war also nicht ungewöhnlich, dass die Leute Hosianna riefen. Allerdings an einem ganz anderen Ort, in einem anderen Zusammenhang, nämlich im Tempel, in der Tempelliturgie. Aber dass sie es jetzt riefen, auf den Straßen, auf dem Weg nach Jerusalem, alle am Rufen und am Schreien waren und den neuen König huldigten, das war was Besonderes. Und dann seht ihr, sie haben es auch noch ein bisschen erweitert. Hosianna, dem Sohn Davids, ein Messias-Titel, der Titel für den wahren König. Die Menschen begrüßen Jesus als den wahren König. Merkt ihr, wie aufgeheizt die Atmosphäre ist, wie erwartungsvoll die Menschen waren und was sie alles erwartet haben von Jesus? Jesus, der Messias, kommt, der wahre König. Jetzt wird er seine Herrschaft aufrichten. Jetzt wird er Herodes, Pilatus und Co. aus dem Land vertreiben. Jetzt werden die Römer ihre Abrechnung bekommen. Das ist die brodelnde Erwartungshaltung beim Einzug nach Jerusalem. Das sind die Hoffnungen, die die Menschen mit Jesus verbinden. Und dann kommt das Kreuz. Statt einer Königskrone, eine Dornenkrone. Statt Jubel, Hohn und Spott. Statt Sieg über die Römer zocken die um seine Kleider. Statt Thron zwei Bretter, an denen er festgenagelt wird. Statt Sieg Leid, Schmerz und Tod. Und statt erfüllter Hoffnungen Hoffnungslosigkeit. Vielleicht könnt ihr ein wenig nachempfinden, wie die Menschen sich gefühlt haben und wie die Jünger sich gefühlt haben in dem Moment, wo Jesus sein Leben aushaucht und all ihre Erwartungen zunichte gemacht werden, all ihre Hoffnungen, all das, was sie geglaubt haben. Das war nicht die Rettung, die sie erhofft hatten. Enttäuschung breitet sich aus. Diese Begebenheit liegt zeitlich ganz weit entfernt von uns, in weiter Ferne. Aber inhaltlich, glaube ich, ist sie uns total nah. Weil das eine Erfahrung ist, die in unserem Leben, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn es bei dir nicht so ist, dann freu dich, die in unserem Leben genau so vorkommt. Nämlich, dass wir enttäuscht sind. Und nicht nur enttäuscht, dass der VfL, er hat gewonnen, glaube ich, ne? Aber nicht nur, dass er mal wieder verloren hat vielleicht oder nicht aufsteigt oder so, sondern enttäuscht von Gott sind. Enttäuscht sind von Gott. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, Gott würde mich behüten. Von Anfang an wurde einem das doch erzählt, oder? Kindergottesdienst, wer alles dabei war. Und dass dein Fuß nicht stoß an einem Stein. Und jetzt diese Diagnose, dieses Ereignis, dieser Unfall, diese Not. Ich dachte, mit Gott, da kann ich jederzeit reden, darf ich immer zu ihm kommen. Und jetzt dieses Schweigen. Ich dachte, Gott hat immer einen guten Plan für mein Leben. Und jetzt Hoffnungslosigkeit, Sackgassengefühl, keine Zukunft. Ich dachte, wenn ich ihm folge, dann werde ich Wunder erleben. Wunder über Wunder. Und irgendwie tut sich nichts. Bleibt das Leben beim Alten. Ich dachte, und da kann jeder seine Geschichte einfügen. Und ich behaupte, da wird jeder etwas finden. Es gibt Enttäuschungen im Glauben. Und die Frage ist, wie können wir damit umgehen, gut umgehen? Und ich möchte euch zwei Gedanken mit euch teilen, mehr als eine Spur. Wenn ich mich jetzt hinstellen würde, so ist es, dann wäre das, finde ich, sehr schwierig. Ich möchte zwei Spuren aufzeigen. Vielleicht sind das nicht deine Spuren heute. Aber vielleicht ist es eine Spur dabei, die dir ein Stück weiterhilft. Die erste Spur. Wenn es möglich ist, entdecke das Gute. Jo, entdecke das Gute in der Enttäuschung. Das klingt so ein bisschen sehr, oh ey, bleib mir weg mit so einem Satz. Also so reagiere ich dann zumindest erstmal. Was soll denn an einer Enttäuschung gut sein? Tatsächlich glaube ich, dass so schmerzhaft Enttäuschungen sind, dass es sein kann, dass wir darin etwas Gutes entdecken. Denn Enttäuschungen machen der Täuschung ein Ende. Das ist der eigentliche Wortsinn. Ich bin enttäuscht. Das heißt ja, ich hatte vorher eine Täuschung, der ich geglaubt habe, wo ich gedacht habe, so ist es, so ist das Leben, so ist die Welt, so ist Gott. So sind andere Menschen, so bin ich, wie auch immer. Und jetzt bin ich enttäuscht. Ich habe das, was ich vorher dachte, als das erkannt, was es wahrscheinlich war, nämlich eine Täuschung. Ich habe mich getäuscht. Und wenn mein Gottesbild mich enttäuscht, dann ist es vielleicht Zeit, es zu überprüfen, zu überdenken, vielleicht auch es zu korrigieren. Die Menschen damals hatten sehr konkrete Vorstellungen, wie das mit Jesus sein sollte, wie er König, Befreier und Retter werden soll. Aber offensichtlich waren das ihre Vorstellungen und nicht das, was Gott im Sinn hatte. Sie haben sich selbst getäuscht. Ja, Jesus ist König. Jesus ist Befreier. Jesus ist Retter. Aber anders, tiefer und umfassender, als sie sich das mit irgendwelchen Bildern, mit ihren Bildern vorstellen konnten. Jesus war mehr als einfach nur der rechtmäßige König seiner Zeit. Er ist der König dieser Welt und er möchte der König unseres Lebens sein. Jesus befreit sie nicht von der römischen Besatzungsmacht, sondern am Kreuz befreit er die Welt von der Macht der Sünde, die uns von Gott fernhalten will. Und er rettet nicht von den Römern, sondern aus einer viel tieferen Verlorenheit führt er zurück zum Leben mit Gott. Er ist König, Befreier und Retter, aber tiefer, größer und weiter, als sie sich das damals hätten vorstellen können. Manchmal sind Enttäuschungen wichtig, damit wir Gott neu kennenlernen. Die Größe und Tiefe seines Wesens neu begreifen, damit wir seine Perspektiven entdecken, seine Wege, die wir gehen können. Und manchmal braucht es sehr lange, damit man eine neue Perspektive gewinnt. Ich möchte euch das gerne von mir erzählen. Ich habe das auch schon öfters mal erzählt, dass ich in der Schulzeit mit Mobbing Schwierigkeiten hatte. Nicht als Mobber, sondern als der gemobbt wurde. Und als Kind hatte ich einen tiefen Wunsch und eine tiefe Vorstellung, wie Gott jetzt reagieren sollte. Und zwar habe ich gedacht, wenn da irgendeiner mir wieder dumm kommt, mich nervt, mich ärgert, mich ausgrenzt, was auch immer, dann wünsche ich mir, dass Jesus neben mir erscheint, sichtbar auch für den anderen und den packt und dem mal gehörig die Meinung geigt und ihm die Grenzen aufzeigt. Und das ist die nette Version meines Wunsches. In der nicht so netten Version hatte Jesus noch ein Schwert in der Hand. Ihr könnt euch vorstellen, was in meinem Kinderkopf da so vorgegangen ist. Das klingt nicht besonders fromm, aber das ist ein Wunsch, der aus der Not meines Kinderherzens herausgeboren ist. Und natürlich hat Jesus das nicht getan. Er hat mich enttäuscht. Irgendwie war mir das damals schon klar, dass er das nicht tun würde. Und dennoch war ich enttäuscht. Und eine Enttäuschung, die kann tief sitzen. Und so schräg diese Vorstellung war, dass Jesus das nicht so gemacht hat, wie ich mir das gewünscht habe, das hat unterschwellig etwas in mir ausgelöst. In dieser Zeit ist unterschwellig, unbewusst ein Misstrauen entstanden, das sich bis ins Erwachsenenalter hineingezogen hat, sodass so im Letzten ich doch immer gedacht habe, er lässt mich am Ende doch im Stich. Das ist mir irgendwann in der Seelsorge deutlich geworden oder Gott hat es mir deutlich gemacht. Und ich habe es nochmal neu verstanden, was ich eigentlich schon damals wusste. Jesus hat eine andere Art, mit meinen Feinden umzugehen als ich. Und seine Liebe, die gilt nicht nur mir, sondern die gilt auch den anderen, sogar meinen Feinden. Aber dieses Bild von Jesus mit dem Schwert in der Hand, der für mich streitet, dieses Bild, das musste zerbrechen. Diese Enttäuschung, da musste ich durch, um neu zu verstehen, wie Jesus Menschen sieht und dass er bereit ist, sein Leben zu geben, selbst für seine Feinde und auch für meine. Darum, manchmal können Enttäuschungen in diesem Sinne Gutes hervorbringen. Manchmal. Und manchmal hört man diesen Satz und denkt, bleib mir weg damit. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Vielleicht hilft dann ein anderer Gedanke. Und es ist letztendlich die Erkenntnis, die die Jünger und die Menschen damals auch machen mussten. Nämlich, dass Nachfolge nicht ohne das Kreuz zu haben ist. Nachfolge ist nicht ohne das Kreuz zu haben. Genau das, glaube ich, wünschen wir uns. Ein Leben ohne Kreuz. Ein Leben ohne Schmerz. Ohne Krankheit. Ohne Leid. Ein Leben, dem wir behütet sind und es uns gut geht. Und es gibt theologische Richtungen, die genau das propagieren. Wohlstand, Wohlsein und Wohlbefinden und versehrt sein, wenn du nur an Jesus glaubst und wenn du nur fest genug an ihn glaubst. Und wenn es dir schlecht geht, dann frag dich mal, woran es liegt. Ich glaube, diese Täuschung muss enttäuscht werden, die muss zerbrechen. Jesus ruft seinen Jüngern zu, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Der nehme sein Kreuz auf sich. Das ist keine gute Werbestrategie. Das kommt nicht so richtig an. Zu sagen, irgendwie so mit ganz viel Power und der Herr wird und du musst nur und Amen. Und ja, das kommt irgendwie, das macht mehr Schwung. Der nehme sein Kreuz auf sich, das ist nicht die Watte, in die wir gerne gepackt werden möchten. Aber das Kreuz gehört zur Nachfolge dazu. Schmerz und Leid sind Teil unseres Lebens und Jesus hat meines Wissens nach nichts anderes versprochen. Im Garten Gethsemane betet Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Dein Wille geschehe. Deiner, nicht meiner. Nicht meine Vorstellungen, nicht meine Wünsche, nicht meine Hoffnungen, sondern was du willst, geschehe. Und dann einwilligen in das, was kommt und es aus Gottes liebenden Händen empfangen. Nicht aus blinder Schicksalsergebenheit, sondern aus tiefem Vertrauen in die Liebe Gottes. Das ist nicht leicht. Und ich glaube, das geht nur, wenn wir uns bewusst machen, was da damals in dieser Geschichte vom Einzug passiert ist. Nämlich, dass Jesus ganz bewusst diesen Weg gegangen ist. Er wusste, was ihn in Jerusalem erwarten wird. Er hört den Gesang der Menschen und er weiß, ich werde diese Menschen, ich werde meine Jünger, meine Freunde, ich werde sie alle enttäuschen. Wir können dieses Gebet, dein Wille geschehe, eigentlich nur beten, weil wir mit Jesus unterwegs sind, weil wir ihm folgen. Weil Nachfolge heißt, nicht alleine unterwegs zu sein, sondern weil Jesus diesen Weg mit uns geht, egal wie unser Weg aussieht. Wohin wir gehen, da erwartet uns der Herr und dahin kommt nun auch der Herr. Und das unabhängig davon, ob wir in eine rosige Zukunft gehen oder in die Finsternis, ins finstere Tal. Ich habe euch dieses Bild noch mitgebracht. Es zeigt Jesus und Simon von Kyrene. Als Jesus unter dem Kreuz zusammenbricht, wird Simon gezwungen, das Kreuz mit ihm zusammen zu tragen. Nein, er wird gezwungen, es für ihn zu tragen. Aber der Künstler hat es anders dargestellt. Hier tragen sie das Kreuz gemeinsam. Simon trägt das Leid Jesu an dieser Welt, macht die Augen vor dem Leid dieser Welt nicht zu. Und Jesus trägt das Kreuz mit Simon. Und sie tragen irgendwie nicht nur diesen Balken, sondern sie tragen sich einander. Sie halten aneinander fest, geben einander Kraft. Und vielleicht ist das das Geheimnis. Jesus trägt die Last, den Schmerz, das Leid und all das, was uns manchmal vielleicht enttäuscht und zu schaffen macht, mit. Er lässt uns darin nicht alleine. Nachfolge ist nicht ohne das Kreuz zu haben. Aber im Kreuz sind wir mit ihm verbunden und dort erleben wir ihn. Amen.